Meine Damen und Herren, zu diesem Thema könnte man Tage sprechen. Ich möchte Ihnen ganz kurz erläutern, warum man vielleicht solche Dinge erforscht und nicht nur vielleicht auf eine Aktualität reagiert. Ich mache das, wie Sie ja gehört haben, seit langem, also nicht erst seit Februar 2008. Das wäre dann doch angesichts der Thematik ein bisschen viel gewesen. Ich bin seit 2002 Professorin in Bielefeld gewesen für Kriminologie und habe davor 10 Jahre lang mich schon als Assistentin mit Gewaltfragen beschäftigt. Und von daher kommt auch dieses Interesse grundsätzlich für Tötungsdelikte, schwere Gewaltformen und so weiter. Was diese sogenannten Amokläufe angeht, will ich es ganz kurz machen, das muss hier nicht ausgedehnt werden, dass es im Grunde der falsche Begriff ist. Die Medien verwenden sehr schnell so ein Label. Also es ist sehr interessant, Sie haben ja auch andere Dinge vielleicht vor Augen im Ohr, wenn ein 80-jähriger Rentner mit einem Pkw in eine Menschenmenge fährt, warum auch immer. Dann könnte jedenfalls, wenn der Verdacht, es sei vorsätzlich geschehen oder in irgendeiner Form, jedenfalls mit einer gewissen Absicht im untechnischen Sinne, dann wird auch vielleicht so etwas schnell Amok genannt. Oder wenn ein erwachsener Mann aus Gründen, die keiner so recht nachvollziehen kann, mit einer Machete, einem Samurai-Schwert in der Öffentlichkeit, auf der Straße, in der Kneipe loslegt und versucht, wahllos Menschen zu töten, abzustechen. Das sind so Dinge, die verstören. Da sind die Medien sehr schnell dabei, sowas Amok zu nennen. Das ist eigentlich keine wissenschaftliche Kategorie, weil wenn man da überhaupt bohrt und was findet, immer diese malaiische alte Definition da auftaucht, dass es sich um ein Ereignis handeln soll, was plötzlich und unerwartet mehr oder weniger darauf ausgerichtet ist, eine extreme Aggression abzureagieren, andere Menschen wahllos zu töten und sich am Ende selbst zu töten. Das ist an sich völlig unbrauchbar. Die Sache, um die es geht, ist natürlich die Frage, warum töten Menschen, wenn man ein Motiv nicht so direkt erkennen kann? Wir glauben ja, es verstehen zu können, wenn jemand ein Beziehungsdelikt begeht, wenn man in einer Partnerschaft aus Eifersucht oder aus einer Affektsituation heraus tötet. Wir glauben auch nachvollziehen zu können, warum jemand ein Raubmotiv hat und hochkalkuliert einen anderen Menschen tötet, ihm Sachen wegnimmt. Da gibt es noch ein paar Sachen mehr. Terrorismus meint man auch sehr schnell politisch einordnen zu können, ist gar nicht immer so. Aber was hier geschieht, wenn junge Männer mit Schusswaffen in eine Schule gehen oder auch mit Messern, wenn eben die Männer, erwachsene Männer in der Öffentlichkeit, in Behörden oder in Psychiatrien eindringen, in denen sie einmal behandelt worden waren und dann Menschen töten, mehr oder weniger wahllos, dann ist das nicht so ganz verständlich und passt nicht in diese typischen Phänomengruppen, Motivgruppen. Und deshalb beschäftigt man sich auch mit solchen Ereignissen aus der kriminologischen Sicht. Das Problem ist natürlich, Tötungsdelikte sind an sich schon relativ selten. Also wir haben in Deutschland im Jahr so 800 Fälle. Und das ist dann auch immer so, dass wir noch 2/3 von Tötungsdelikten und Mordfällen haben, die versucht sind und nicht vollendet werden. Und die Motivlagen sind dann ganz unterschiedlich. Da sind die Sexualmorde dabei, Habgierdelikte und was weiß ich alles. Aber diese Phänomene, wo wir nicht genau wissen, warum jemand, aus welchem Motiv nun auch immer, versucht, andere Menschen zu töten oder dieses auch vollendet, das ist eine ganz seltene Geschichte. Und deshalb hat man sich damit auch lange Zeit gar nicht beschäftigt. Wir wissen im Grunde heute überhaupt nicht, ob es nicht auch in den 50er, 60er, 70er Jahren diese Dinge gegeben hat. Das Einzige, was man weiß, ist, dass sie nicht so medial wirksam waren. Und dass es natürlich diese Nachahmungsprozesse insofern nicht gab, dass junge Männer sich Anleitungen aus dem Internet holen, im schwarzen Mantel dann ganz klar Täter von Columbine etwa kopieren und genauso losziehen und töten. Das ist natürlich ein Effekt, der eine Nachahmung zum Gegenstand hat, aber es hat schon immer auch ungeklärte Tötungsdelikte junger Menschen gegeben. Nur wissen wir halt wirklich nichts über die Zahl, das hat niemand so recht erfasst. Was man machen kann aus Sicht der Wissenschaft ist, zu versuchen, sich im Einzelfall der Ursachenerklärung anzunähern und dann diese Ergebnisse zusammenzuführen. Man stößt da auf allerlei Schwierigkeiten. Sie sehen unten Versuch der interdisziplinären Erklärung. Kriminologen haben eine bestimmte Sicht der Dinge, aber Psychologen, Psychiater, Sozialwissenschaftler, Theologen haben ganz andere Sichtweisen. Und hier stößt man natürlich an seine Grenzen, wenn man oberflächlich so ein Phänomen betrachtet. Dann kommt ja dem einen oder anderen, der sich mit Jugendlichen und Gruppen vielleicht beschäftigt, so eine Idee, ach, das sind so jugendliche Subkulturen, da spielt irgendwas mit Satanismus und Gothic und solchen Gruppierungen eine Rolle. Das hat in Wahrheit gar nichts mit dem Phänomen zu tun. Und da gibt es ganz viele Dinge, die auf den ersten Blick in einer bestimmten Profession an etwas erinnern, aber letztlich nicht so aussagekräftig sind. Die interdisziplinäre Richtung in bei diesen Amokläufen geht sehr stark in Richtung Psychiatrie, auch Psychologie, und da finden wir eine Menge Antworten. Sie werden es hören. Was kann man also tun, wenn man versucht, diese Einzelfallerklärungen überhaupt zu finden? Man kann versuchen, Parallelen, nicht unbedingt jetzt Gewissheiten zu finden, was da passiert, warum die Fälle ähnlich sind und was das bedeuten mag. Aber schon die Ursachenerklärung im Einzelfall ist nicht einfach. Die Eltern von Tätern reden in der Regel nicht mit mir. Ein paar Ausnahmen gibt es. Aber in der Regel ist das ganz schwierig, auch unter Zusicherung hoher Anonymität an diese Eltern heranzukommen. Ich vermute natürlich, sie machen sich viele Vorwürfe und haben Schuldgefühle. Vielleicht wollen sie auch nicht in die Familie hineinschauen lassen. Die meisten Täter sind tot. Die kann man also weder befragen noch explorieren. Einige leben aber und die reden mit mir. Und das ist eine interessante Geschichte. Da gibt es scheinbar keine Hemmungen zu sagen, nein, wir wollen uns da nicht in die Karten gucken lassen. Aber das ist ein ganz typisches Phänomen. Das hat man nämlich bei anderen Gewaltformen auch. Wenn die dann erstmal im Justizvollzug sitzen, haben sie viel Zeit und dann sprechen sie eben auch. Aber das Ganze ist angesichts dieser seltenen und wenigen Fälle eben immer so eine Gratwanderung. Auch die Frage, wie viel kriegt man raus? Wie viel wird auch verklärt durch Zeugenaussagen oder Rückschau? Was weiß man selber noch, was vor 10 Jahren war? Oder wie wertet man vielleicht eine Beziehung, die in Wahrheit doch vielleicht anders gesehen würde, wenn man von außen drauf schaut? Also das ist alles nicht so einfach, aber ich versuche es zumindest und das sehr intensiv. Und es kommen auch immer wieder neue Aspekte von Tag zu Tag im Grunde hinzu. Was ganz spannend ist natürlich die Frage, ob man herausfinden kann, wie sind die Voraussetzungen dieser Taten gewesen? Welche Bedingungen haben zu dieser Entwicklung geführt? Kann man das nachvollziehen? Man kann es in gewisser Weise. Es lassen sich auch gewisse Ursachen, fördernde, hemmende Faktoren herausfinden, aber man stößt auch schlicht an Grenzen. Die Fälle von vor 10 Jahren, die sind nicht so aufgearbeitet wie die heute. Und da weiß man zwar, da war der Junge im Alter von 10 oder 12 mal 2 Jahre in einer psychologischen Beratung, aber die Eltern schweigen. Sie sagen nicht, warum war das denn so? Was war denn damals schon auffällig? Was hat denn da beunruhigt? Die berufen sich dann auf die Schweigepflicht und entbinden auch den Therapeuten nicht von dieser Schweigepflicht und selber sagen sie nichts. Also das ist schwierig. Und was natürlich die spannende Frage ist, ob es Anhaltspunkte für Prävention gibt, ist eine ganz wichtige Frage. Man darf sie am Ende nicht überbewerten. Es ist aber auch nicht so, dass wir gar nichts tun können. Ich komme darauf. Diese Empfehlungen zur Prävention können sehr breit gestreut sein. Man kann sich eben zum Beispiel fragen, lassen sich schon Verhaltensauffälligkeiten im frühen Kindesalter nicht unbedingt mit der Perspektive, ein 6-Jähriger wird sich vielleicht zum Amokläufer entwickeln, in irgendeiner Form beeinflussen. Aber wenn, wie Sie sehen werden, bestimmte Verhaltensauffälligkeiten da sind, dann kann man sich natürlich fragen, wird auf diese Verhaltensauffälligkeiten eines 6-, 7-, 8-Jährigen eigentlich adäquat reagiert? Wer könnte etwas tun und was kann man tun? Und das kann möglicherweise schon in der weiteren Entwicklung natürlich auch so eine destruktive Persönlichkeitsentwicklung verhindern. Das wäre die Hoffnung. Die andere Sache ist natürlich, wenn man schon sehr tatnah ist, diese Dinge, die fallen gelassen werden, wenn sich der Täter schon mit der Planung beschäftigt, inwieweit kann er dann davon abgehalten werden? Auch da gibt es durch die Vielzahl der Bedrohungsfälle mittlerweile entsprechende Erfahrungen. Man kann das dann schon stoppen, wenn man es wahrnimmt, richtig wertet und in der Regel Polizei und Psychiatrie einschaltet, dann werden diese Dinge aufgehalten. Aber es wird eben nicht immer erkannt und es wird auch, das ist ganz klar meine Prognose, mit Sicherheit im nächsten Jahr einen nächsten Fall geben, weil es eben nicht immer erkannt wird. Da sind ganz viele Faktoren, die da mitspielen. Wir sehen auch das. Es sind weitere Ziele einer solchen Forschung natürlich interessant. Wie ist das mit den Amoklagen überhaupt? Das ist aber schon nicht mehr das Thema im Grunde, weil die Polizei sich unwahrscheinlich schnell umgestellt hat nach der Kritik am Vorgehen in Erfurt spätestens. Aber im Grunde war so ein krasser Gegensatz in Bad Reichenhall zu beobachten. Dort hat die Polizei Eigensicherung vor Einschreiten gestellt. Und das hat man heute völlig umgestellt. Also die Polizei ist in schnellster Zeit in der Regel am Tatort, versucht, den Täter zu stoppen. Und das ist auch ganz klar der Erkenntnis geschuldet. Ein sogenannter Amokläufer, ein Täter, der vorhat, in einer Schule, in einer Örtlichkeit Menschen zu töten, der lässt sich durch nichts aufhalten. Das ist eine ganz klare Erkenntnis. Wenn er also losgeht und in entsprechender Montur mit Waffen bewaffnet dazu entschlossen ist, dann können Sie ihn nur noch radikal mit polizeilicher Gegengewalt stoppen. Reden oder ihn ansprechen ist völlig aussichtslos. Das ist was anderes als etwa eine Geiselnehmersituation. Und ist ja dann auch schon der Schlusspunkt einer langen Entwicklung, bei der der Täter in der Regel plant, sich selbst zu töten, aber vorher noch so viele andere wie möglich. Ganz wichtig ist die Frage, was wir aus all diesen Ankündigungen von künftigen Amokläufen durch Trittbrettfahrer, wie wir das nennen, wenn es nicht so ernsthaft ist, und echte Nachahmungstäter zu halten ist. Wir unterscheiden zwar in der Erfolgssicht den Nachahmungstäter vom Trittbrettfahrer, dass wir sagen, die einen hatten es wirklich vor, sind eine ernsthafte Bedrohung für Menschen gewesen, die anderen haben sich nur einen blöden Scherz gemacht, weil sie vielleicht nicht wollten, dass Montag die Mathearbeit geschrieben wird. Dann schreiben sie eben am Freitag aufs Schulklo, Montag hier Amok, und hoffen, dass die Schule dann an dem Montag nicht stattfindet. Und das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen von der Thematik. Aber die Frage ist ja, wie ernst nimmt man so etwas und was nimmt man auch wie ernst? Es sind ja nicht immer nur diese Dinge, sondern auch Sachen, dass vielleicht ein Mitschüler, eine Mitschülerin berichtet, der so und so hat mir gesagt, Montag wird dir was Schreckliches passieren. Ihr werdet alle noch sehen, was ihr davon habt. Ich habe gefragt, was er damit meint, das hat er dann nicht gesagt. Ja, und ich fühle mich jetzt irgendwo beunruhigt. Ja, was macht man dann? Ja? Das sind eben so Dinge, wo es dann schon grenzwertig wird. Oder wenn so gegenüber den Gleichaltrigen zum Beispiel die Hand zur Pistole geformt wird und an den Kopf gehalten wird. Du bist Montag weg. Und solche Dinge. Und gegenüber den Lehrern sagt dieser Schüler dann, ach, das habe ich gar nicht gemacht. Oder das hat die falsch verstanden. Oder ach, das war nur ein Scherz. Würde ich nie tun, ist doch klar. Und dann weiß aber vielleicht ein anderer Schüler, zu Hause sind Schusswaffen. Oder der liebäugelt da immer mit seinen Airsoft-Waffen und solche Geschichten. Also dann wird es ganz schwierig. Und was macht man dann? Wie geht man vor? Es gibt mittlerweile schon einige Handlungsanleitungen, aber es setzt im Grunde voraus, dass Erwachsene sensibler sind für das, was Anzeichen sein können und was gefährlich sein kann. Ich versuche das hier so ein bisschen zu skizzieren. All das hat natürlich Konsequenzen auch für die gesamte Gesellschaft. Wenn Sie hier sehen, Ressourcen der Polizei, Informationspolitik, Medieninformationen. Wir wissen heute relativ klar, dass die Medienberichterstattung, die zu intensiv ist, die den Täter darstellt, heroisierend vielleicht noch beschreibt oder sensationslüstern die Tat darstellt, dass sie die Nachahmer geradezu auf den Plan ruft. Das ist auch keine neue Erkenntnis, sondern das weiß man aus der Suizidforschung ja auch, wo es eben diese Selbstverpflichtung der Medien gibt. Aber das hier ist einfach zu sensationell und da wird sich ein bestimmter Teil der Presse, der Medien überhaupt nicht abhalten lassen. Es wäre aber interessant und es scheint ja auch in Ansätzen zu funktionieren, denn Sie alle hier im Raum, von einigen Ausnahmen abgesehen, wissen nicht, wie viele Drohungsfälle es nach Winnenden gegeben hat. Es war eine erhebliche Zahl, das kann man mal sagen, aber das hat zum Glück funktioniert. Denn es würde dann immer so eine Lawine neuer Androhungen geben. Wir sind mittlerweile mit mehreren Dissertationen damit beschäftigt, diese Bedrohungsfälle insbesondere auszuwerten. Und man kann schon einiges dazu sagen. Es wird immer abgeglichen mit den echten Fällen, in denen es zum Schlimmsten gekommen ist. Und man muss unterscheiden die jungen Täter von erwachsenen Tätern. Dann kommt man schon zu gewissen Erkenntnissen. Wie ich schon sagte, ist dieser Begriff eigentlich untauglich. Die Amerikaner haben dann noch andere Definitionen versucht, etwa School Shootings. Das passt auch nur bedingt, denn wenn die Täter oder der Täter seinen Plan aufgibt, weil er eben im Haushalt keine Schusswaffen vorfindet, beim Opa auch keine zu holen sind, also es sind schlicht keine da, er kommt nicht an Schusswaffen heran, dann werden Tatpläne manchmal entweder aufgegeben, das wäre noch positiv, aber im anderen Kontext wird auf eine andere Waffe ausgewichen, auf Messer, auf Samurai-Schwerter, auf Beil und sonstige Macheten und diese Dinge. Und natürlich ist dann die Tatfolge eine andere. Ist ja ganz klar, man kann mit Messern nicht durch Türen schießen und Menschen töten, wie es in mehreren Fällen der Fall war. Man kann mit dem Messer auch nicht auf Distanz viele Menschen bedrohen und erschießen. Man muss auch nah ran ans Opfer. Das kommt auch auf die Persönlichkeit an, ob derjenige dazu in der Lage ist. Und das heißt also, wenn diese Schusswaffen nicht vorhanden sind, ist ein erheblicher Risikofaktor auf der einen Seite gebannt. Auf der anderen Seite wäre aber die Betrachtung aus wissenschaftlicher Sicht dieses Phänomens nur auf die auf die Fälle, in denen geschossen wird oder mit denen mit Schusswaffen agiert wird, völlig falsch. Man kann sagen, es handelt sich bei diesen Fällen um beabsichtigte Mehrfachtötungen, die entweder vollendet werden oder nur versucht bleiben, bei denen häufig der Suizid die Folge ist, zumindest aber häufig mit beabsichtigt ist. Das ist aber eben nicht zwingend, weil es einige überlebende Täter gibt. Das Motiv ist zunächst schwer erkennbar. Am Ende gibt es immer ein Motiv. Aus Sicht der Täter gibt es immer ein Motiv, ein sehr klares. Ob uns das einleuchtet als Gesellschaft oder bestimmten Gruppen, ist eine ganz andere Frage. Man kann das sehr klar zusammenfassen mit irrationalem Hass. Hass zunächst auf einige und später Hass auf die Gesellschaft, und der wird dann umgesetzt, der wird real. Es heißt deshalb auch zum Beispiel nicht, dass Menschen getötet werden, zu denen man eine besonders hasserfüllte Beziehung hatte. Das kommt dann nicht mehr drauf an. Die Todeslisten, die manchmal 2 Jahre vor der eigentlichen Tatbegehung gefertigt werden, die haben eine Vielzahl von Personen häufig aufgelistet, über die der Täter Groll empfindet. Das heißt in keiner Weise, dass die am Ende getötet werden. Oder es spielt auch zunehmend mehr eine Rolle. Das wird erst klar, wenn man sich länger mit diesen Fällen beschäftigt, dass die meisten Täter ein echtes Problem mit Mädchen haben. Das ist ja nicht so ganz überraschend. Sie haben ein Problem mit der sozialen Umwelt überhaupt. Sie sind menschenscheu. Sie haben ein Problem mit Gleichaltrigen, finden dort keine Anerkennung. Und wenn sie in die Pubertät kommen, dann haben sie natürlich erst recht keine Chance beim anderen Geschlecht. Also sie werden im Grunde eher verlacht. Sie sind diejenigen, die keine Anerkennung finden, die die tolle Freundin nicht bekommen, aber eben der und der. Und der andere, der das dann schafft, der kommt als erster mal auf die Todesliste. Das Mädchen dann ein Jahr später, weil es ihn nicht beachtet. Aber dass nun genau diese Mädchen, die den Täter vielleicht auch noch gehänselt haben oder die Sprüche gemacht haben, getötet werden, das ist nicht der Fall. Das wird verallgemeinert zum Schluss, weil es eben eine sehr irrationale Hassmotivation ist. Die Vorplanungen, Vorbereitungen sind häufig sehr lange, also zum Teil 3 Jahre, und man muss sogar davon ausgehen, dass sie noch länger im Kopfe schon waren, denn ein Täter begann ein Tagebuch und sagt, jetzt beginne ich hier ein Tagebuch und schreibe sowas Blödes. Da hatte er aber das Wort Amok dann gleich bei der ersten Seite schon im Munde geführt. Er schrieb also auf, ich beschäftige mich mit Amok, ich denke daran und das ist für mich eine Lösung, mal sehen, ob es was wird. Das heißt, wenn man sowas niederschreibt, dann hat man das ja schon länger überlegt. Und dann ging es noch fast 3 Jahre, bis es dann zur Tat kam. Ob anderen diese Vorplanung in irgendeiner Form zur Kenntnis gelangen, ist eine spannende Sache. Das war nicht in jedem Fall so. Aber man kann diverse Zeichen lesen, auch ohne dass der Täter sagt, ich begehe einen Amoklauf. Es gibt eben verschiedene Punkte, die da auffällig sind. Auch das sehen wir gleich noch. Die Phänomene sind unterschiedlich, das erwähnte ich schon, hier nur noch mal die jungen Täter. Die handeln auch nicht alle immer nur an Schulen. Es gibt einen Fall, ich habe den mal in meine Kategorie da aufgenommen. Da hat ein 14-Jähriger die Waffe von der Wand genommen, die gehörte dem Stiefvater, hat seine Mutter regelrecht hingerichtet und dann noch die Schwester erschossen und hatte dann noch vor, vielleicht in die Schule zu gehen, da kam die Polizei. Also das ist so eine Sache, dann kann man sehr gut unter diese Kategorie fassen, wenn man das näher analysiert, aber sie haben keinen Tatort Schule. Es gibt natürlich auch die ehemaligen Schüler, die vielleicht auch schon älter sind, an den Berufsschulen und Ausbildungsstätten gehen und also vielleicht auch mehrere Tatorte hintereinander aufsuchen. Es gibt Einzeltäter vornehmlich, aber auch Gruppentäter. Die Gruppentäter sind dann so der Zusammenschluss der Außenseiter, die sich schon längere Zeit kennen und dann in dieser Gruppendynamik auch gar nicht mehr herauskommen aus ihren Tatplanungen und ihren wilden Fantasien, die sie sogar geteilt haben. Es gibt 2 andere Kategorien noch, diese sogenannten Familienauslöschungen. Das ähnelt sehr stark diesem Bild vom Tätertypus am Ende. Das sind ganz andere Fälle als etwa gewaltgeprägte Paarbeziehungen, die nach langen Gewaltexzessen mit der Tötung der Partnerin und der Kinder enden, sondern das sind solche, die in der Regel für Außenstehende völlig überraschend mit Schusswaffen begangen werden, weil die im Haushalt da sind. Und diese Täter, die ziehen oft die narzisstische Bilanz, wenn ich mich jetzt schon umbringe, weil alles verloren ist, dann sollen meine Kinder, meine Frau das Elend der Welt auch nicht mehr erleben. Also man stellt sich doch sehr stark über das Leben anderer. Und das ist aber ein ganz anderer Typus als diese Gewaltgeneigten und ähnelt sehr dem der jungen Täter. Und dann natürlich psychotische Täter, das sind aber andere, die führen halt Stimmen und dann ist das auch ohne so eine Tatplanung und so eine Vorbildfunktion. Hier soll es nur um die jungen Täter gehen, die sich, wie gesagt, nicht nur an Schulen, aber vornehmlich auf Schulen konzentrieren. Das hat natürlich einen Grund. Die Schulen werden verantwortlich gemacht für den Ort der Demütigung. Also die Täter sehen in der Regel nicht ihre Eltern in irgendeiner Form verantwortlich, schuldig an ihrem Entwicklungsgang oder an all dem, was ihnen so Negatives widerfahren ist, sondern sie machen natürlich die Mitschüler verantwortlich, die Lehrer, die nicht eingeschritten sind, die Lehrer, die böse Bemerkungen gemacht hätten und am Ende das ganze System, weil es solche Schulen zuließe, man muss schon immer im Konjunktiv sprechen, und deshalb soll die Schule mit den Kinderchen dran glauben, weil das der Gesellschaft dann ja auch etwas bedeutet und sie sind häufig zu diesen Mitleidsgefühlen ja überhaupt nicht in der Lage. Also das sehen wir auch noch etwas näher. Ich habe 15 Fälle aus Deutschland ausgewertet und zwar sehr intensiv, weil ich mittlerweile auch, wie gesagt, einige Gespräche mit Tätereltern, einige auch mit den Opfern auch sowieso, aber auch mit Verwandten der Täter und mit einigen Tätern selbst geführt habe. Und dann den Behandlern in der Anstalt ist übrigens auch eine interessante Perspektive. Ob da jeder so ungefährlich ist für die Zukunft, das ist noch eine spannende andere Frage. Der Tatort war meistens die Schule und wir haben ergänzende Erkenntnisse aus diesen Bedrohungsfällen. Das ist aber nicht alles, denn ein ganz wesentlicher Fall bei der Vielzahl amerikanischer Tötungsdelikte dieser Art ist Columbine. Das lässt sich schlicht nicht leugnen. Das hat auch verschiedene Ursachen. 20.04.1999, der Hitlergeburtstag. Nicht ganz zufällig, aber im Grunde doch keine rechtsextreme Tat. Die fanden sehr spannend, diese beiden Täter, dass Hitler oder überhaupt das Naziregime die Unwerten auslöschen wollte. Es passt sehr gut zum narzisstischen Größenselbst, sich über viele andere Menschen hinwegzustellen und als großartiger zu empfinden. Und dann passt so eine Ideologie im Grunde in dieser Radikalität und in ihrem Extremismus ganz gut. Nicht unbedingt, dass man sonst politische Ziele verfolgte. Und das hat die sehr fasziniert, deshalb der 20.04. Die haben auch sehr lange Tatplanungen gemacht. Und das Problem ist im Grunde, sie finden heute, wenn sie ins Internet gehen, bestimmt Zehntausende von Videos oder selbstgefertigten neuen Passagen mit diesen Columbine-Attributen. Insbesondere das Cafeteria-Video, ein Teil der Tatausführung, die von der automatischen Kamera aufgezeichnet wurde, das ist nicht mehr zu löschen. Das ist in ganz vielen neuen Formen ins Netz gestellt worden, mit Musik unterlegt, teilweise mit ganz klar wohlmeinenden und gutheißenden Texten, teilweise mit ambivalenten Texten, teilweise mit extremen Musiktexten, Marilyn Manson-mäßig und so weiter. Also es ist einfach nicht aus der Welt zu kriegen. Und dazu kam, dass die 12.000 Seiten Originaldokumente im Netz sind. Das heißt, die ganzen Fantasien dieser Täter, ihre Tagebücher, ihre extremen Ideen, warum und wie sie wen töten wollten und das Computerspiel Doom, das sie bis in 7 Level hochgefahren hatten und eigene Geschichten geschrieben hatten, wie sie Menschen zu töten gedenken und was daran so toll ist, all das ist im Netz und das hat eine Vorbildwirkung für Tatgeneigte, das ist überhaupt nicht zu leugnen. Und es wird auch Bezug genommen, nicht nur in Deutschland. Der Täter etwa in Blacksburg an der Virginia High Tech, der hat schon vom Outfit her genau das repräsentiert, was diese Täter auch vom Outfit getragen haben, wie sie sich dargestellt haben. Und sie hatten ja auch selbst Dinge ins Internet gestellt. Also es gehört zum Bild dieser Tat, dass man sich darstellt in der Öffentlichkeit. Also die Medienwirksamkeit ist von den Tätern mit beabsichtigt. Eine interessante Parallele übrigens zu Selbstmordattentätern und Al-Qaida, wo man immer denkt, ach, alles ganz was anderes, politische Botschaft und politischer Gestaltungswille. Wer führt denn Selbstmordattentate aus am Ende? Das sind nicht diejenigen, die andere instruieren. Die, die es tun, die sind genauso gestört, genauso narzisstisch wie diese Täter. Das ist eine interessante Parallele. Aber das führt auch zu weit. Sie sehen also bei dem Täter in Blacksburg die schwarze umgedrehte Basecap. Sie sehen die Handschuhe schwarz ohne Finger. Sie sehen natürlich das martialische Outfit. Das ist eine Kopie. Bei einem deutschen Täter ging das noch viel weiter. Der trug auch noch den schwarzen Mantel der Trenchcoat-Mafia, den diese Columbine-Täter damals kreiert hatten. Und zwar trug er diesen über 2 Jahre lang, Sommer wie Winter, jeden Tag in der Schule, innen und außen. Jeder sah das. Jeder konnte sehen, er trägt einen schwarzen Mantel, er hat Handschuhe an, drinnen wie draußen, Sommer wie Winter. Natürlich fiel das auf. Schwarze Klamotten, nur schwarze Klamotten, über 2 Jahre lang. Und keiner hat eine Parallele gezogen. Das heißt, alle haben gesehen, der ist komisch, der ist immer so schwarz und immer dieser blöde Mantel, das ist ja lächerlich. Aber man nahm ihn schlicht nicht ernst, das war eine Witzfigur. Und der brütete aber schon lange über Columbine und hat das ja auch bewusst getragen. Und selbst die Kumpels aus dem Airsoft-Verein, die es vielleicht noch am ehesten hätten bemerken können, bemerkten den Bedeutungsgehalt in keinster Weise. Die fanden ihn komisch, aber das war auch alles. Die Mitschüler, die spielten die eigene Schule in einem Counter-Strike-Vorlage, die dieser Täter auch ins Netz gestellt hatte. Auch davon wussten 4 Lehrer. Sie haben sich darüber mokiert, dass es ja ganz lästig sei, dieses Spiel immer wieder von dem Schulcomputer herunterzubekommen. Sie wussten, er war es. Und er hat es reingestellt. Keiner konfrontierte ihn. Sag mal, was denkst du dir eigentlich dabei, diese Schule in das Counter-Strike-Spiel einzustellen und dann noch in der Schule verfügbar zu machen? Dazu dein Outfit. Was ist da eigentlich los? Keiner nahm ernst, dass er ständig schon mit Airsoft-Waffen, China-Böllern und Ähnlichem posierte und sonst nichts hatte, ein extremer Außenseiter war. Also das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Wenn das so ist, dann müssen wir heute aber sensibler sein, wenn genau diese Dinge passieren. Wenn ein Schüler am 20.04. mit diesen Handschuhen in die Klasse kommt, vor sich hingrinst, dann ist das kein Scherz. Der hat irgendwas im Kopf, der beschäftigt sich schon mit diesen Dingen. Ob er eine Tat begehen wird, ist eine andere Frage. Aber man sollte es nicht einfach übersehen und sagen, ach, die Jugendlichen, die sind ja heute alle so schwer verständlich mit ihren Macken. Und das ist es nicht. Es hat hier bestimmte Anknüpfungspunkte, die man ernst nehmen muss. Der 17-Jährige aus Finnland, der 7 Menschen in der Schule getötet hat, genau dasselbe, Vorbild Columbine bis in die Formulierung des Abschiedsbriefs hinein, also Auslöschung aller Unwerten und er ist der Größte. Fast alle deutschen Täter nehmen in gewisser Weise Bezug. Es gibt sogar Hinweise, dass in Bad Reichenhall schon dieser Täter von Littleton Columbine fasziniert gewesen sein soll. Das lässt sich aber schlicht nicht mehr aufklären. Das ist einfach dann nur mal so eine Zeugenaussage vom Hörensagen gewesen, aber man weiß es schlicht nicht. Auffälligkeiten gibt es und die schauen wir uns jetzt mal an. Schusswaffen sind der höchste Risikofaktor für die Tatausführung überhaupt, weil das zu dem Bild gehört. Columbine war die extreme Tat mit Schusswaffen. Dieses Schlenkern der Täter mit den Schusswaffen und den einen erschießen, den anderen verschonen, noch mit Sprüchen, all das mit den Zeugenaussagen, wie gesagt, im Netz, das hat diese unwahrscheinliche Faszination zusammen mit den Bildern, dass eine solche Tat erst dann der richtige Knaller ist, wenn sie mit diesen Schusswaffen begangen wird. Das gehört dazu. Und wenn sich Täter mit so etwas beschäftigen, dann ist das auch erstmal ein wesentlicher Teil dieser Planung. Sie haben deshalb eine unwahrscheinlich hohe Affinität zu Schusswaffen in allen Varianten. Da hängen Airsoft-Waffen an der Wand, da stehen Nachbildungen im Schrank, die sind schön aufgereiht auf dem Regal. Das finden Sie immer wieder. Und auch Gaspistolen, Schreckschusspistolen und Ähnliches. Nicht alle finden diese Schusswaffen ja im Haushalt vor, aber die am Ende Schusswaffen benutzt haben, die haben sie aus dem Haushalt in der Regel, das heißt von Vätern, Großvätern, Onkeln, die dann letztlich diese Waffen ja doch nicht so gesichert hatten, wie es sein sollte. Selbst wenn Safes benutzt wurden, dann kannten die Täter entweder den Code oder wussten, wo der Schlüssel liegt. Und fast immer hatten sie auch die Munition dazu. Und in einem Fall, wo ein Kleinkalibergewehr benutzt wurde, das nicht vom Täterhaushalt direkt stammte, war es auch nicht so, dass man sich das Gewehr irgendwie im kriminellen Milieu etwa besorgt hätte, sondern da war es ein Airsoft-Kumpel, der da immer mit diesem Jungen in Kontakt war. Und der hatte im Haus, wie er natürlich wusste, die Erbwaffe des Großvaters. Und der Vater dachte immer, diese Waffe ist ja sicher, die liegt irgendwo im Schuppen. Das war natürlich nicht so, die stand irgendwann mal in der Garage und irgendwann war sie weg. Da hat sie der Sohn dann genommen und tauschte sie mit dem späteren Täter, weil er war interessiert an einer Airsoft-Waffe, die neu 400 Euro kostet. Und das Kleinkalibergewehr interessierte ihn nicht so sehr. Das gab er dann dem späteren Täter, ohne überhaupt zu denken, was er da tut. Eine scharfe Waffe auszuhändigen. Also wieder eine Verfügbarkeit einer ungesicherten Waffe. Das ist natürlich, wenn man es rein rechtlich sieht, eine illegale Waffe. Aber das ist natürlich was anderes, als ob ich versuche, mir im Rotlichtmilieu oder was man sich immer so vorstellt, gemeinhin als nicht kriminell affiner Mensch, wie man sich wohl so Waffen besorgt. Das gelingt diesen Tätern nicht. Dazu sind die viel zu ängstlich, zu schüchtern, zu furchtsam, körperlich überhaupt nicht aktiv, also auch nicht aggressiv. Die könnten sich das gar nicht vorstellen, auf irgendwelche kriminellen oder vermeintlich kriminellen Menschen zuzugehen und sich Waffen zu beschaffen. Das Problem bei der Verwendung von Schusswaffen ist natürlich, dass die Opferfolgen enorm sind, vor allem wenn diese 9mm Waffen und Ähnliches benutzt werden. Und erstaunlich ist ja auch die hohe Treffsicherheit, das hat nochmal andere Gründe. Es ist generell eine hohe Affinität auch zu anderen Waffen aller Art. Schon in der Präsenz, also diese Zimmer der Jungen strotzen von Waffen aller Art und seien es Nachbildungen. Aber stellen Sie sich mal selber vor, Spielzeugwaffe hin oder her, wenn die täuschend echt aussieht und Sie sehen jeden Tag Waffen in Ihrem Zimmer und dann irgendwann fangen Sie auch an, diese Zimmer schwarz zu streichen oder versuchen das zumindest, wenn die Eltern das nicht unterbinden. Das sind schon düstere Höhlen zur Vorbereitung gewisser Dinge. Die militärischen Symbole, das geht ja dann weiter. Viele haben Hakenkreuze und so ein Zeug, auch satanistische Symbole. Das hat immer keinesfalls die Bedeutung, dass man sich jetzt wirklich diesen Kulten da widmet oder dass man in irgendeiner Form rechtsextremistischen Kreisen zugeneigt wird. Es ist eine gewisse Provokation, es ist das Militärische, was, sagen wir mal, visuell fasziniert. Aber es heißt in keinem Falle, dass diese Jungs in der Lage wären, man könnte ja vielleicht sagen, ja, dann weich doch auf ein legales Ziel aus, geh doch zur Bundeswehr, wenn dich das alles so interessiert und mach da deine Karriere. Das geht natürlich nicht, weil diese Jungs eine große Angst haben vor körperlichen Auseinandersetzungen, vor körperlichen Anstrengungen. Viele haben gesagt, wenn ich so weit bin, dann gehe ich zur Bundeswehr oder ich werde Polizist. Und dann wurde im Bekanntenkreis häufig gesagt, da weißt du, dass du da eigentlich Nachtmärsche machen musst oder dass du eventuell im Ausland eingesetzt wirst, du könntest Blut sehen müssen. Dann war aber sofort der Plan passé. Also das hat denen so eine Angst gemacht, das haben sie in ihren Tagebüchern niedergelegt, dass sie von diesem Plan auch Abstand nahmen. Das war irreal. Oder einer hatte schon den Sportunterricht ständig abgelehnt, weil er hätte eine Ballphobie. Das ist Unsinn, ja. Also das ist aber ein ganz klarer Beleg für diese, ja, für einen echten Horror, für körperliche Auseinandersetzung in jeder Form. Und deshalb hat man also von diesen Ankündigungen wenig zu halten. Sie verherrlichen das auf der einen Seite, aber sie sind nicht aggressiv, sie sind nicht gewalttätig und üben solche Dinge nicht aus. Sie schließen sich auch entsprechende Gruppen nicht an. Und das deutet ja schon ganz klar auf das hin, worum es hier eigentlich geht, dass es natürlich gestörte Persönlichkeiten sind. Die Persönlichkeitsentwicklung ist so, dass es ganz schwache, sensible, schüchterne, scheue Jungen sind, die als Kind oft sehr, sehr ängstlich sind. Und auch kleine Rempeleien unter 6-, 7-, 8-Jährigen schon als extrem demütigend und gefährlich wahrnehmen. Und daraus entwickelt sich natürlich eine sehr selbstunsichere Persönlichkeit. In der Pubertät wird es dann noch schlimmer. Vor allem, wenn dann wirklich vielleicht noch Begegnungen kommen, wo Sprüche gemacht werden, wie das eben unter Jugendlichen so ist. Das heißt eben nicht, dass sie wirklich attackiert wurden und solche Erfahrungen hatten. Aber die Persönlichkeit ist so, dass sie sich überlegene Männlichkeit wünschen und ganz, ganz weit davon entfernt sind. Und deshalb kommt so etwas zustande. Die schwarze Kleidung ist auch natürlich extrem auffällig. Das heißt, einmal zur Tatzeit laufen fast alle in Schwarz rum oder in irgendeiner Art Camouflage, in irgendeiner uniformartigen Ausstattung. Es ist dann auch häufig Jahre vorher schon die bevorzugte Kleidung generell. Das muss nicht in jedem Fall so extrem sein wie bei diesem einen mit dem Mantel und den Handschuhen, aber doch schon sehr deutlich. Und natürlich hat das eine Bedeutung. Die beschäftigen sich ja mit Tod, mit dem eigenen Tod, mit Suizid, aber auch mit dem Tod, den sie bringen wollen, ganz bewusst. Und es gibt dann verschiedene Komponenten, die hier reinspielen. Es gibt natürlich entsprechende Filme, die solche Vorbilder anbieten, wenn Sie das kennen, The Crow etwa oder Matrix. Der Matrix-Mann ist natürlich für diese Täter eine Identifikationsfigur. Wenn Sie mal Matrix schauen mit dem Blick eines möglichen Amokläufers, dann sehen Sie diesen Film ganz anders. Das ist schon eine interessante Figur, die eben mit diesem schwarzen Mantel unsterblich da zwischen Kugeln durchspringt, im Grunde eine Unverwundbarkeit und extreme Männlichkeit repräsentiert. Und er hat die Macht, anderen den Tod zu bringen, wenn er es denn will. Und es gibt andere Dinge, wie natürlich diese Trenchcoat-Mafia-Vorbilder aus Columbine, aus anderen begangenen Taten. Das Outfit ist deshalb möglichst zu vermeiden, möchte man den Medien zurufen, aber es wird eben zum Teil einfach ungehört verhallen, das ist ganz klar. Und dadurch sind auch andere Amokläufer immer wieder die Helden für die anderen, die kommen werden. Es gibt noch einen Aspekt. Zimbardo, der amerikanische Psychologe, hat gesagt, es sei ja schließlich kein Zufall, dass alle Armeen der Welt Uniformen tragen. Die einerseits Anonymisierung, aber auch die Uniform, die aus dem Menschen ja einen anderen macht, den Kämpfer etwa. Das ist etwas, was grundsätzlich gewalt- und aggressionsfördernd ist. Und auch wenn sich diese Täter schon jahrelang mit der Tatplanung beschäftigen und eine solche Tat ausführen wollen, ist natürlich dann nochmal das Sich-Verkleiden in dem Moment, wenn man es tun will, ganz wichtig. Sie sind dann im Grunde der andere, der jetzt zum Rächer wird und es tut. Und dann haben sich eben noch verschiedene andere Aspekte, wenn man um dieses Schwarze sich da regelrecht, wenn man da tiefgehende Analysen betreibt, dann haben sie ja auch diese Attribute, diese satanistischen Geschichten und so. Da wird immer das herausgepickt, was dem Täter passt in seiner gestörten Individualität. Das heißt, jeder Versuch, das auch später bei den Computerspielen, etwa einen Film erst einmal unbefangen zu sehen und zu bewerten. Nehmen Sie Natural Born Killers. Wenn Sie den Film sehen, wie er wohl gedacht war, als ein Vorhalten des Spiegels einer wirklich sensationslüsternen Gesellschaft, die Gewalt liebt, dann war das ja ein doller Film. Dann hat er dieses Ziel vielleicht auch für viele erreicht, dass er nochmal überrissen dargestellt hat, wie im Grunde auch bigott die meisten Menschen sind, die Medien sind und die Konsumenten all dieser Gewalt und wie ambivalent das ist mit der staatlichen Gewalt und der Gewaltausführung der sogenannten Kriminellen und wie sich die Grenzen da vermischen, wenn es nur noch um die pure Gewalt geht. So ein Täter sieht doch nicht diesen gewollten Kontext. Das fragt er sich bei keinem Spiel, das fragt er sich bei keinem Film. Der pickt diese ihm wichtigen Identifikationsmomente heraus, also den Machtfaktor der puren Gewalt. Das ist es, was ihn fasziniert und das schaut er sich eben 100-mal an. Und deshalb ist Matrix aus der Sicht eines künftigen Amokläufers etwas anderes als aus der Sicht vieler, die das auch schauen, für die das im Film ist und dann wieder vergessen wird. Und das verkennt man oft in diesen Debatten, wenn es darum geht, was bewirken denn Computerspiele, Filme dieser Art mit besonders grausamen Gewaltdarstellungen, dass man da eine neue Debatte auftun könnte und sich vielleicht fragen kann, ob das alles so gut ist. Das ist ein ganz anderer Punkt. Für diese Individuen ist das extrem schädlich, weil sie eine ganz selektive Wahrnehmung haben und sich identifizieren mit bestimmten Inhalten und Aussagen. Und das ist dann immer das Reduzierte, das Ausüben der Gewalt, das Tun, das Vorbereiten auf das Tun. Die Bezugnahmen sind generell eine Möglichkeit, vielleicht solche Pläne, Absichten aus dem Hirn des Täters zu verstehen oder möglicherweise Anzeichen zu erkennen. Es ist aber nicht in jedem Fall so. Es ist eben manchmal auch Zufall, wer was hört und wie man Dinge wahrnimmt. Aber es ist grundsätzlich erkennbar. Die haben Interesse an früheren Amokläufen. Sie recherchieren im Internet und finden sofort Columbine, aber auch Erfurt natürlich, weil es auch relativ medienpräsent war. Sie finden auch immer wieder Darstellungen natürlich von anderen Massen- und Serienmördern. Das ist per se auch interessant. Auch Terror ist für sie sehr interessant, finden sie. Also gerade diese Selbstmordattentäter finden sie auch spannend. Und das, was man natürlich anrichten kann. Sie wissen ja möglicherweise, dass dieser 11.9. in einer Aufzeichnung von Harris und Klebold vorweggenommen wurde. Die hatten sich solche Gedanken auch gemacht, ein Flugzeug in ein Hochhaus zu fliegen. Das wäre der große Boom gewesen. Also diese Gedanken sind sehr ähnlich. Und deshalb bewundern die auch solche Gewaltdarstellungen über die Maßen, beschäftigen sich dann lange Zeit damit und alles andere wird immer unwichtiger. Sie haben ohnehin wenig Sozialkontakte, sie haben ohnehin wenig Freizeitverhalten, wo sie mit, sagen wir mal, nicht so militärisch Affinen zusammen sind oder überhaupt begehen sie vieles nur ganz allein und für sich hinbrütend. Und dann können sie natürlich in diese Welt regelrecht abtauchen. Es sind ja oft sehr einsame Welten, vor dem Computer, vor dem Videorekorder, allein in ihrem schwarzen Zimmer, Tür zu, Eltern dürfen seit 2 Jahren nicht mehr rein. Also das sind schon ganz klare Verstärker einer solchen Tatplanung. Und so möchte ich das auch verstanden wissen. Es geht, wie gesagt, nicht darum, diese Grundsatzdebatte aufzumachen, ist ein Computerspiel, ist irgendein Film oder mehrere, sind die verantwortlich dafür, dass es zu Amokläufen kommt? Das wäre die falsche Frage. Hunderttausende schauen das, gucken das, man kann das eigenständig diskutieren, ob das gut ist, aber es löst natürlich nicht das aus, was hier am Ende steht, nämlich ein massives Tötungsdelikt, sondern diese Täter suchen so etwas gezielt und identifizieren sich dann damit, indem sie stundenlang um das Thema kreisen. Sie suchen dann Chats und Foren im Internet auf, wo sie ihre Gedanken so langsam aber sicher real werden lassen. Mal irgendwie ankündigen, dass man das Leben satt hat und dass die Schule so scheiße ist, dass man am liebsten mal was tun würde. Ja, ihr habt es richtig verstanden, es geht auch um Amok. Und dann wieder ein bisschen zurücknehmen, mal gucken, wie die anderen so reagieren. Und je mehr man da rauslässt, je mehr man so etwas sagt, umso mehr ist ja die Realität schon ein Stück weitergegangen. Und irgendwann ist es ganz normal, das zu sagen oder durch Kleidung zu demonstrieren, dass man das vorhat. Und dann überheblich zu werden, die wissen jetzt gar nicht, dass ich es hier wirklich vorhabe, dass ich in einem Jahr hier den großen Schlag machen werde. Das sind so die Gedanken und die müssen immer ein bisschen in die Realität gesetzt werden. Teilweise gibt es dann Chatkumpel, mit denen man so ganz klar plant, du machst es dann und dann da oben in Kiel und ich mache es hier unten in Hamburg oder was weiß ich. Und wir schlagen am selben Tag zu und keiner wird eine Verbindung zwischen uns herstellen. Das finden sie so ganz grandios und planen dann über ein Jahr, wie, wann, mit welchen Waffen und hast du schon die Magnum? Nein. Also das ist auch so etwas real werden lassen. Bei den Computerspielen kommt wohl noch ein Aspekt hinzu, denn anders als in der Öffentlichkeit wahrgenommen, ist natürlich nicht jeder Täter im Schützenverein gewesen und schießt auch nicht im Wald illegal mit einer Flinte herum oder mit irgendwelchen Waffen, sondern er schießt vielleicht mit dem Vater im Keller mit dem Luftgewehr oder seiner Airsoftwaffe auf eine Zielscheibe, das kommt sehr häufig vor. Aber es wird natürlich stundenlang mit diesen Computerspielen, bestimmten Ego-Shootern trainiert. Einer der Täter hat gesagt, ich habe mir das Mitleid abtrainiert. Ob das so stimmt, ist eine andere Frage. Man könnte sich ja auch fragen, was braucht jemand für eine Persönlichkeit, wenn er sich überhaupt stundenlang an diese Computerspiele setzt und sein Denken darauf verengt. Wie Sie wissen, wie gesagt, Hunderttausende spielen diese Sachen, die haben aber irgendwo auch noch ein anderes Leben. Die gehen zur Schule, die gehen auch mal zum Fußball, die haben auch Freunde, gehen mal ein Bier trinken, reden auch noch mit den Eltern. Die nicht. Die sind derart auf diese Dinge beschränkt und da ist nicht viel mehr anderes, dass es eben eine besondere Komponente hat. Und dann kann man auch schon annehmen, dass dieses stundenlange Spielen nicht nur vielleicht Mitleid abtrainiert, im Sinne von Emotionen in irgendeiner Form ganz abtötet, sondern dass es auch Treffsicherheit erhöht und eben diese eingeübten Dinge am Ende in der Tat real werden lässt. Es ist natürlich auch zu vermuten, dass diese Täter von vornherein aufgrund ihrer Persönlichkeit schon nicht sehr viel Empathie besitzen und dass sie ja besondere Faszination gerade deshalb für das Töten anderer, sei es zunächst auch nur virtuell, haben. Also zur Persönlichkeit, was man sagen kann, stille, scheue, schüchterne, zurückgezogene Einzelgänger. Relativ unauffällig, sagen viele. Ist natürlich mit dem Blick eines Kriminologen oder Psychiaters eine andere Sache. Wenn die so etwas sehen, dann sind die natürlich verhaltensauffällig. Aber eben nicht, nehmen Sie jetzt den Lehrer, die Lehrerin, die sind natürlich nicht aggressiv verhaltensauffällig. Das heißt, eine ganz falsche Vorstellung wäre zu glauben, Amokläufer sind vorher aggressive Gewalttäter. Überhaupt nicht. Genau das Gegenteil. Sie sind ja ängstlich, sie mögen solche Auseinandersetzungen gar nicht. Und das legt natürlich nahe, dass erhebliche Persönlichkeitsstörungen, die sich auch schon im Jugendalter, teilweise in der Kindheit angelegt, entwickeln, gerade in dieser Zeit, in der Pubertät danach, wird sowas meist offenbar. Das ist heute eine relativ klare Erkenntnis der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und in den frühen Gutachten, falls es da mal welche gab, da hat man manchmal noch Psychosen vermutet oder nahm zwar an, ja, Depressionen, weil er eben was von Suizid gesagt hatte. Er hat aber verschwiegen, dass er dabei noch mehr mitnehmen wollte und was schon genaue Planungen waren. Das heißt, man hat da auch nicht viele Erkenntnisse aus den früheren Fällen. Wenn man sich das jetzt im Nachhinein anschaut, und das kann man mit der Methode der sogenannten psychologischen Autopsie, also versucht im Nachhinein ganz viele Punkte aus dieser Einzelfallentwicklung zusammenzutragen und zu bewerten, dann deutet alles darauf hin, dass es sich um narzisstische Persönlichkeitsstörungen handelt. Das heißt, wir haben im Grunde Persönlichkeiten, die keinerlei Empathie für andere haben oder wenig Empathie, die kein Mitleid kennen, die Gefühle anderer überhaupt nicht interessant finden und das auch nicht erkennen, ob es einem gut oder schlecht geht, ist auch schlicht egal. Was zählt, sind sie selbst. Wenn ihnen ein Härchen gekrümmt wird, und das kann schon sein, dass der Mitschüler sagt, du Arsch, wie stehst denn da, du Blöder, mit einem schwarzen Mantel? Das führt dazu, dass das in einer Art und Weise wiedergekaut wird, zu Hass und Rache wird. Diese Ratte muss vernichtet werden. Der hat zu mir gesagt. Und dann kommt das dick und breit im Tagebuch. Und das wird nach 2 Jahren wieder aufgegriffen. Was man also wirklich nicht nachvollziehen kann, wenn man da mit einem objektiven Blick rangeht, dass alle möglichen Leute und auch Schüler gerne mal sagen, ach, mein Lehrer, ja, und dann kommt irgendein Kampfausdruck. Aber dann ist es ja auch nach ein paar Stunden wieder vergessen. Oder überhaupt, es wird halt mal so dahingesagt. Aber dass man darüber brütet, mit Gewaltfantasien, mit Hassfantasien, also das, was einem selbst widerfahren wird, völlig überhöht, als eine Demütigung ohnegleichen und daraus Hass entwickelt, das ist ein Anzeichen dieser Persönlichkeitsstörung. Wie man da vielleicht auch schon gewisse Dinge erkennen kann im Vorfeld, das ist sehr interessant, wenn man diese Fälle analysiert. Ich habe jetzt bei einem gefunden, so ganz unauffällig war der nicht. Der war zwar immer sehr still, dass er seine Schule kaum geschafft hat und aus Mitleid 3 und 4 gekriegt hat, einfach weil er nicht gestört hat. Im Grunde wäre die Leistung 5 oder 6 gewesen. Aber der hatte schon gewisse Vorlieben. Zum Beispiel war er gerne mal Schulaufsicht, damit er die kleinen Kinderchen scheuchen konnte. Und die haben sich dann beschwert, also der ist immer so unfreundlich zu uns und der ist auch so böse. Und dann haben sie ihn auch einmal selber gefragt, warum bist du immer so böse zu uns? Da gibt es ein Protokoll drüber. Und dann hat er gesagt, ich bin Gott. Also das ist schon extrem narzisstisch, würde ich sagen. Es ist aber ein ganz typisches Verhalten. Man spielt also Macht gegenüber Kleinen aus, die sich dann natürlich weniger wehren können. Man hat auch eine Machtposition in dieser Schule. Oder der hatte dann auch so nette Angewohnheiten, wie gesagt, gilt als verhaltens völlig unauffällig und nicht aggressiv. Er lauerte im Dunkeln abends auf dem Spielplatz mit seinen schwarzen Klamotten einem Liebespaar auf. Die versahen sich da überhaupt keiner Beobachtung und keines Angriffs und plötzlich kommt er aus dem Gebüsch und hält so eine Airsoft-Waffe vor, sagt kein Wort. Dass die erschreckt waren, kann man sich vorstellen. Die haben dann nachgefragt, wer das wohl gewesen sein könnte und kamen, also mit schwarzem Mantel kann nur der gewesen sein. Das sind so Dinge, die hier schon ganz klar anzeigen. Da hat jemand ein ziemliches Größenselbst und möchte Macht ausüben. Und das sind ja alles nur Annäherungen an das, was später kommt. Die Täter wissen übrigens meist, dass sie nicht so ganz normal sind. Bei einem fand man ein Faltblatt der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er ist nie hingegangen. Manche sagen selber in gewissen Phasen, das wissen wir aus diesen Bedrohungsfällen, ja, ich lasse mich mal untersuchen, mit mir stimmt auch was nicht. Also das ist manchmal sogar einsichtiger als bei den Eltern. Aber nicht in jeder Phase kann das gelingen und nicht immer sind die dazu bereit. Wir wissen sehr viel aus diesen Aufzeichnungen. Das sind nicht immer Tagebücher, es sind auch manchmal sogenannte Kritzeleien, aber die sind auch zum Teil sehr erhellend. Manche Äußerungen gegenüber Mitschülern, Gleichaltrigen. Also da kommt schon einiges ans Licht, das meiste aber erst nach so einer Tat, das ist klar. Andererseits, bei den Bedrohungsfällen, da schreitet man ja vorher ein. Wenn also ein Verdacht besteht, der könnte so etwas planen und wenn man dann mit der Polizei das Zimmer durchsucht und manchmal sind die auch freiwillig dann dazu bereit, dann findet man schon diese aufgezeichneten Planungen, weil sowas ja häufig jahrelang geht. Es sind ganz klar Einzelgänger, auch wenn manche in der Schule was anderes sagen und die sagen, ach, der hatte doch immer Kumpels da um sich rum. Das heißt nichts, weil in der Schule hat man ja nun mal häufig zwingend Kontakt noch mit Gleichaltrigen. Das heißt aber nicht, dass man eine Bindung zu ihnen hat, dass man in irgendeiner Form Anerkennung genießt. Und sie machen so Äußerungen, gerne zu Suizid, aber gerne auch ein bisschen mehr. Ich werde es irgendwann sowieso tun, da wird mich keiner von euch abhalten können, aber dann nehme ich auch noch viele mit oder sowas in der Art, das kommt schon mal. Die ganz unangemessene Kränkbarkeit ist Zeichen dieser narzisstischen Persönlichkeitsentwicklung und dieser extreme Hass, der also, wenn er geäußert wird und niedergeschrieben wird, überhaupt nie nachvollziehbar ist und völlig überzogen ist. Es sind sehr drastische, teilweise auch sadistische Schilderungen, die dann schon vorwegnehmen, die sie natürlich alle nicht verwirklichen können. Also die haben am Schluss auch solche grandiosen Pläne, erst so und so viele Schüler erschießen, dann so und so viele Lehrer hinterher, dann noch den Hausmeister und am Ende die Schule in die Luft bomben. Also das geht schon alles gar nicht, aber das sind so die Ideen, die dann lange Zeit da ausgebrütet werden. Und deshalb werden auch fast immer so Todeslisten geführt. Das gibt keinen Hinweis darauf, wenn man die jetzt findet, wie weit ist schon die Tatplanung vorangeschritten. Es kann eben 2 Jahre vor so einer Entscheidung sein, es jetzt zu tun. Es kann aber auch im unmittelbaren Zeitpunkt vorher angelegt worden sein. Das ist unterschiedlich. In jedem Fall sind das gedankliche Vorwegnahmen, dass sich jemand mit sowas beschäftigt. Die Eltern wissen natürlich auch, dass mit dem Jungen was nicht in Ordnung ist. Aber hier ist ganz klar eine ganz große Verdrängung zu bemerken. Das heißt, man kann zum einen Unterschied feststellen, wie wird mit anderen Geschwistern umgegangen und wie wird mit diesem Jungen umgegangen. Man kann sagen, diesem Jungen wird vieles gewährend gelassen, den lässt man einfach, weil man merkt, da kommt man erstens sowieso nicht ran, er ist komisch, er ist anders, er ist schwer zugänglich und man hat keinen Einfluss, man weiß auch nicht wie. Also im Grunde spürt man eher eine große Hilflosigkeit. Jetzt wird in der Literatur schon diskutiert, ob dieser Narzissmus vielleicht etwas mit der Eltern-Kind-Beziehung zu tun hat. Also wie sollten sich Eltern verhalten, damit es nicht so weit kommt? Wenn man mit einer moderneren Schule diese Sachen betrachtet, dann muss man skeptisch sein. Also Eltern können wahrscheinlich selber relativ wenig tun, wenn es so ist. Sie können allenfalls, und das wäre aber eine sehr wichtige Sache, so früh wie möglich die Kinder- und Jugendpsychiatrie einschalten. Und da gibt es natürlich eine rasende Hemmschwelle. Viele haben eigene Probleme in der Familie. Es gibt Depressionen oder das, was dafür gehalten wird, zumindest depressive Phasen bei Vätern. Die nehmen teilweise jahrelang Medikamente. Das spricht sehr dafür, dass man Dinge aus der Familie nicht nach außen dringen lassen möchte und dass man auch ein Stigma psychiatrisch auffällig fürchtet. Das ist aber heute im Grunde gar nicht mehr zeitgemäß. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeitet schon überhaupt nicht nur stationär. Und wer einmal behandelt wurde, heißt ja auch nicht, dass er dauerhaft drin bleibt. Im Gegenteil. Es sind häufig ja Behandlungsmethoden, die erstmal Kindern und Jugendlichen helfen, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Vielleicht Phobien, Ängste, in die Schule zu gehen, zu überwinden, ein bisschen offener zu werden. Also es deutet ja nicht gleich immer alles aufs Schlimmste. Und das ist etwas Problematisches. Die Eltern verdrängen diese Auffälligkeit, obwohl sie sie zum Teil mal rauslassen, vielleicht einer Lehrerin, einem Lehrer gegenüber sagen, da stimmt was nicht und dann nie wieder zum Elternabend kommen. Oder gegenüber dem eigenen Hausarzt sagen, ich brauche Medikamente, ich komme mit meinem Sohn nicht klar. Also das ist ja ein doppeltes Schweigen. Ja. Er erzählt dem Arzt dann nicht mehr, was ist denn jetzt mit dem Sohn und bräuchte nicht der vielleicht Behandlung? Nein, er selber nimmt dann Antidepressiva, weil er es ganz schlimm findet. Aber sie lassen wenig raus, sie suchen sich auch keine Hilfe, das darf nicht nach außen dringen. Und sie akzeptieren zum Beispiel 2, 3 Jahre das Zimmer dieses Jungen nicht mehr zu betreten. Sie akzeptieren, dass das rabenschwarz gestrichen wird, dass da Bilder an der Wand hängen mit Zerfleischungen von Frauen durch irgendwelche Rabengestalten und solche Dinge, wo man doch vielleicht sagen würde als Elternteil, sag mal, ist das eigentlich ganz normal, muss das sein oder warum hängt das da überhaupt? Oder es wurde in einem Fall gefragt, wo eine riesengroße Hakenkreuzflagge neben anderem Zeug an der Wand hing, ob denn der Vater den Sohn je darauf angesprochen hat. Und da hat er gesagt, ja, ich habe mit ihm darüber gesprochen. Ich habe gesagt, was hast du denn da für einen Schmarrn an der Wand hängen? Das war alles gewesen. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Also es deutet sehr auf eine Sprachlosigkeit, das ist einfach feststellend. Und wie gesagt, man sollte nicht zu große Hoffnung haben, dass die Eltern selbst diesen Jungen extrem verändern können. Aber sie bemerken es ja. Sie bemerken es früh und sie sollten sich früh professionelle Hilfe holen. Nicht erst, wenn der über die Pubertät ist und mit ihnen gar nicht mehr redet, sie auch teilweise verachtet. Das ist einfach eine Möglichkeit. Lehrer bemerken am wenigsten, weil die im Grunde diese Welten nicht kennen, vielleicht auch ablehnen unbewusst, sich im Grunde natürlich mit so Schwierigen, die aggressiv auffällig sind, ja schon genug beschäftigen müssen, die nehmen sie jedenfalls als auffällig wahr. Diese nehmen sie ja gar nicht wahr. Sie ärgern sich zum Teil, dass die so still sind, so verstummt sind. Und dann können sie die Schulzeugnisse von der 1. bis zur 8. Klasse durchgängig lesen. Er scheint intelligenter zu sein, als er ist. Er holt nicht alles aus sich raus. Er ist zu still. Er braucht mehr Selbstbewusstsein. Er macht nicht mit. Er reagiert überhaupt nicht auf Ansprache. Zum Schluss sitzen die brütend vor sich hin, starrend in der Klasse und reagieren auf nichts mehr. Bleiben dann 2-mal sitzen und dann kommt es natürlich zu dem richtig demütigenden Ereignis, in der Regel der Abgang von der Schule ohne Zeugnis oder eben mit einer ganz schlechten, einem ganz schlechten Abschluss, der nur noch aus Mitleid gewährt wird, oder sogar zum Schluss auch einer Versetzung von der Schule, einem Schulverweis. Und dann ist natürlich im Grunde eine Eskalationsstufe schon erreicht, wo sehr viel passieren kann. Cannabis scheint noch eine Rolle zu spielen, das ist noch unklar, also das ist weniger ernst zu nehmen. Die Eltern sind keine Broken Homes, also keine Elternhäuser, wie wir sie typischerweise bei Gewalttätern finden, mit eigenen Problemen, mit Gewalt und Alkohol und Drogen und Vernachlässigung der Kinder, überhaupt gar nicht. Das sind natürlich schon Eltern, die sich um das Wohlergehen ihrer Kinder kümmern, wie es ja auch im Umgang mit den Geschwistern sehr deutlich wird. Also man kann das so zusammenfassen, im Grunde versteckte Probleme mit diesem schweigenden Sohn, zu dem keine Beziehung aufgebaut werden kann und dann die Probleme verdrängt werden, ein Nebeneinander. Und wenn Waffen im Haushalt sind, das wäre ja eben vielleicht auch noch ein Appell. Ich habe ja gehört, es sind hier Vertreter im Saal, die sich in irgendeiner Form Schützenvereinen oder Ähnlichem zugehörig fühlen. Ich glaube, diese ganze aggressive Debatte hat überhaupt keinen Sinn. Es geht doch im Grunde darum, sind die Elternhäuser, sind die Haushalte, wo Waffen verfügbar sind, warum nur noch immer, es kann ja auch der Polizeibeamte sein, der sich vielleicht nicht immer so sicher ist, ob er die Sache im Tresor hat, vor seinem Sohn verschlossen hat. Also es geht darum, wachsam zu sein, wenn man insbesondere minderjährige Söhne hat. Können all die Väter wirklich sagen, was ihre Söhne denken? Können sie natürlich nicht, man kann in niemanden reinschauen. Wenn der natürlich noch solche Auffälligkeiten zeigt, so ein verschlossener, waffenaffiner Typ ist, der sonst keine Freunde hat, dann sollte man sehr wachsam sein. Es geht ja vor allem darum, diese Sachen ordnungsgemäß zu sichern, ihm nicht den Zugang zu gewähren und stillschweigend noch hinzunehmen, ach, der interessiert sich dafür, mit 18 oder 21 darf er dann eh, ist doch egal. Es ist nicht egal. Und es ist nicht egal. Und das ist eben ein Punkt, wo man drüber nachdenken müsste, ob man nicht gerade in diesen Haushalten mehr Sensibilisierung schafft. Denn natürlich weiß das niemand und es ist ein seltenes Ereignis. Aber diese Gefahr ist einfach da. Wenn einer darüber nachdenkt und er hat die Möglichkeit, relativ leicht an diese Waffen zu kommen, dann wird er alles tun, um das hinzukriegen. Und er wird natürlich auch täuschen und letztlich dann damit eine Tat begehen, wo dann alles zerstört ist. Die Täterfamilie, die Opferfamilien, alles. Und eben einfach dieses schreckliche Ereignis vor Augen sollte man etwas sensibler sein. Schule, Lehrer, Mitschüler sind aber nach dem Elternhaus der Ort, wo wahrscheinlich, wenn überhaupt, Verhinderung stattfinden kann. Es sind ja eher schlechte Schüler und es zeigen sich dann auch noch diese deutlich sich verschlechternden Leistungen. Das heißt, wenn man als Lehrer den Eindruck hat, es sind ja eigentlich intelligente Kinder, die nicht nur den Hauptschulabschluss gerade so schaffen, sondern sie könnten eigentlich mehr, warum dann nicht professionelle Hilfe vielleicht hinzuholen, wenn die einfach nur still sind? Und das zeigt sich ja nicht erst, wenn sie dann 17, 18 sind, sondern schon in der Grundschule. Wenn es allerdings zu Schulverweisen und ähnlichen drastischen Maßnahmen kommt, weil dann vielleicht so gerade gegen Ende zweimal sitzen geblieben und die Frage, was passiert denn jetzt überhaupt noch, auch noch solche einschneidenden Ereignisse gibt, dann sollte man natürlich schon überlegen, ob man es so macht wie im Falle eines bayerischen Internats, dass man ihm dann nach 2, 3 Verwarnungen mitteilt, so, heute ist es soweit, du wirst die Schule verlassen. Wir teilen dir dann noch mit, welche Alternativen es möglicherweise gibt. Das schicken wir dann nächste Woche zu. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Man wusste, dass im Elternhaus Schusswaffen vorhanden waren. Es hatte sich zugespitzt über 4 Wochen, dass es da einige Disziplinschwierigkeiten gab und dass er die Schule würde verlassen müssen. Aber das und ihn dann einfach nach Hause geschickt. Es wurde nicht sichergestellt, dass die Eltern in dem Moment zu Hause sind und den Jungen, der gerade erfahren hat, ja, du verlässt die Schule. Das war's für dich. Ende. Dass er da überhaupt aufgefangen wird oder dass man irgendwas mit ihm erstmal beredet, um diese doch starke Demütigung abzufangen, nichts. Und das ist natürlich etwas, was man sicher verbessern kann oder vielleicht auch im Vorfeld schon anders lenken kann. Die Mitschüler sind eine ganz interessante Gruppe, weil sie natürlich am meisten mitkriegen. Sie sagen häufig, es sind komische Einzelgänger. Und so. Aber sie sagen häufig auch, aber so ausgegrenzt war der gar nicht, so komisch war der gar nicht, wie das jetzt hier so dargestellt wird. Das hat natürlich damit zu tun, das ist ja ein Verträglicher in seiner Stille und Zurückgezogenheit, im Grunde eben nicht aggressiv auffälliger Kumpel, der immer dabei ist, aber sonst auch nicht stört. Das heißt, man nimmt natürlich dieses aggressive Potenzial, was der hat, als Mitschüler nicht wahr. Man traut es ihm ja gerade nicht zu, weil man den für einen Verlierer, für ein Weichei, für jemanden hält, der es ja eh nicht bringt. Und die können sich einfach nicht vorstellen, dass so jemand tatsächlich eine solche Tat begeht. Hinterher sagen natürlich viele, ach ja, das hätte ich mir eigentlich vorgestellt. Oder es ist schon interessant, wenn eine Tat geschehen ist, die ersten Zeugen aussagen, sie hätten sofort gedacht, wenn, dann ist es der gewesen. Also irgendeine Ahnung im Hinterkopf hat man. Und wenn das so ist, dann ist das vielleicht auch ein Punkt, wo man in Zukunft ansetzen kann, Sensibilisierung auf diese richtigen Aspekte hin und dann der Versuch, dass Mitschüler einfach das Vertrauen haben, dieses auch Lehrern oder ihren Eltern mitzuteilen. Sonst ist es natürlich auch vergebens. Wir sind wahrscheinlich in der Zeit schon ein bisschen, ich mache nur noch ganz schnell. Ich sagte schon, die Lehrer merken relativ wenig, auch wenn schon deutliche Auffälligkeiten da sind. Also es gibt da noch so weitere Aspekte, Schminken wie Marilyn Manson wurde in keinster Weise erkannt als solches und so weiter. Die Nachahmungsaspekte hatte ich auch schon erwähnt, das ist vielleicht jetzt auch weniger wichtig. Ich will nur noch mal darauf eingehen, wenn wir von Prävention reden und das in breiter Form verstehen, dann haben wir natürlich einmal die Möglichkeit, wie gesagt, wenn schon irgendwelche starken Auffälligkeiten eines Jugendlichen da sind, dann zu agieren, um einfach das möglichst Schlimmste zu verhindern, wenn man aber dann schon sehr beunruhigt ist, es könnte die Tat geschehen. In einer früheren Form wäre zum Beispiel die Frage, ob es Schulen gelingt, ein positives Schulklima umzusetzen. Denn nur dann, wenn ein gutes Miteinander besteht, wenn die Schüler generell Vertrauen zu den Lehrern haben, ist ja überhaupt zu erwarten, dass sie vielleicht auch Dinge mitteilen. Oder dass diese stillen Schüler auch nicht in so einem Klima sich befinden, wo sie sich nur ständig gedemütigt fühlen, auch wenn das objektiv kein Mobbing ist. Also da sind ja keine wirklichen Quälereien und Demütigungen, sondern diese Täter empfinden es so. Aber zumindest sollte der Nährboden dann nicht so sein, dass man dem noch Vorschub leistet. Und es muss sicher viel mehr an Vernetzung stattfinden. Das heißt also, es wäre sehr gut, wenn viele Schulen sich ein Netzwerk schaffen würden. Das muss nicht nur die Polizei sein, aber das ist natürlich auch immer ein wichtiger Ansprechpartner, generell eher für Intensivtäter und solche. Und die Frage, was man dann tun kann. Aber auch sonst, für solche schwierigen Schüler in jeder Form, dass man überhaupt mal weiß, wer arbeitet denn bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wer ist denn ambulant vor Ort, was können die denn, was machen die denn, wären die denn bereit, in dem Fall uns auch mal einfach Auskunft zu geben, wenn wir beunruhigt sind. Aber wenn das natürlich erst geschieht, wenn man schon eine Bedrohung auf dem Tisch hat, dann ist es häufig sehr schwierig, dann ist man hilflos. Ich will es damit vielleicht mal bewenden lassen. Wir können ja einiges noch in der Diskussion klären. Es gäbe dann noch viel zu sagen. Aber ich danke Ihnen erstmal für die Aufmerksamkeit.